Wir wollen jetzt mit Jesus reden. Lasst uns beten. Lieber Jesus, danke, dass du uns den Weg zum Vaterhaus freigemacht hast und dass du jedem Menschen in dieser Welt die Chance gibst, wenn er sich noch so weit von dir entfernt hat, zu dir zurückzukehren. Dumm wie wir sind, haben wir uns immer wieder von dir abgekehrt und haben es mit eigenen Wegen versucht. Danke, Jesus, dass du uns heute eine neue Chance gibst. Amen. Liebe Freunde, die Beatles, ich weiß nicht, ob die heutzutage noch bekannt sind, das war so eine Boygroup aus meiner Jugendzeit, die haben mal ein Lied gesungen von einem Mädchen, was von zu Hause abhaut. She's leaving home. Mittwoch, als der Tag beginnt, früh um 4, schließt sie leise ihre Schlafzimmertür. Ein Zettel lässt sie liegen, da drauf steht der Grund, geht runter zur Küche, das Taschentuch vorm Mund. Sie hat den Schlüssel zur Türe dabei, ein Schritt nur hinaus und sie ist frei. Freiheit, das ist das, was sie will. Und wonach sie sich sehnt, Freiheit von Vorwürfen, von Vorurteilen, von Vorschriften, von den spießigen Eltern, vom bürgerlichen Familienleben, von dem stur festgelegten Schema, nach dem sich das Leben Tag um Tag und Woche um Woche abspielt. Die Woche über geht man in die Schule, Freitagabend baden, am Sonnabendabend ist dann Familienunterhaltung oder Disco, am Sonntag gibt's pünktlich mittags um 12 grüne Klöße mit Rotkraut oder Spätzle oder wie das hier heißt. Anschließend geht's mit Papi und Mami früher bei uns im Trabi und jetzt im Audi ins Grüni. Also, das kann kein normaler Mensch aushalten, da gibt es nur eins, abhauen. Nicht jeder hat dazu den Mut und die Möglichkeit. Nicht jeder schafft so einen solchen Ausbruch. Und viele Jugendliche ziehen sich deshalb in sich selber zurück. Die beschränken sich im Verkehr mit ihren Eltern nur noch auf die Zeichensprache, die machen nur noch diesen hier, wenn am Monatsende das Taschengeld fällig ist. Ansonsten machen die Klappe nicht mehr auf, klappen die Türe hinter sich zu, schmeißen sich aufs Bett und dann die Beatles auf den Plattenteller und dann volles Rohr, She's Leaving Home oder irgendeins dieser Lieder. Das ist ja sowieso immer wieder die alte und gleiche Melodie. Das geht ja schon so seit Adam und Eva. Das waren die ersten beiden Jungprotestler, die gegen die väterliche Autorität aufgemuckt haben. Gott hatte denen die ganze Welt zur Verfügung gestellt und hatte gesagt, macht euch die Erde untertan. Aber die sagten, das genügt uns noch nicht. Das ist zwar schön, dass alles unter uns ist, aber das passt uns nicht, dass da einer über uns ist, der uns irgendwelche Vorschriften macht. Wir wollen über unser Leben selber bestimmen. Wir wollen unsere Freiheit haben. Genauso dachte auch der junge Mann, von dem Jesus mal eine Geschichte erzählt hat, die steht im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Es ist genau die gleiche Geschichte wie vorhin bei den Beatles, nur mit dem Unterschied, dass es kein Mädchen ist, sondern ein Junge, der von zu Hause abhaut. Dieser Junge, der hatte alles, was er brauchte. Nur eins hatte er nicht, er hatte keine Lust mehr, von seinem Vater abhängig zu sein. Nicht etwa, dass der alte Herr ihn irgendwie kurz gehalten hätte oder so. Der alte Herr war schon in Ordnung. Er war nur eben der alte Herr. Und schließlich möchte jeder irgendwann gerne selber sein eigener Herr sein. Also ich zum Beispiel, ich habe lange Zeit meines Lebens in einer starken Abhängigkeit gelebt von meinem Vater. Mein Vater, der war genauso Pfarrer wie ich, im Reisedienst genau wie ich, der war in ganz Sachsen bekannt wie so ein gescheckter Hund. Und überall, wo ich hinkam als junger Pfarrer, da haben die Leute immer gesagt, Theo Lehmann, ach, da sind Sie wohl der Sohn vom Arno Lehmann. Das habe ich natürlich nicht leugnen können. Aber versteht ihr, das hing mir eines Tages mal zum Hals raus. Ich wollte nicht immer unter der Firma Sohn von Arno Lehmann laufen. Ich wollte endlich mal selber als eigene Persönlichkeit anerkannt werden. Hat sich später dann geändert. Später, wenn der Vater irgendwo hinkam, da haben die Leute gesagt, Arno Lehmann. Ach, da sind Sie wohl der Vater vom Theo. Es es möchte jeder von uns irgendwann im Leben selbstständig sein. Wir wollen auf eigenen Füßen stehen. Wir wollen nicht immer nur das Abziehbild unserer Eltern sein. Da mögen die alten Herrschaften noch so lieb sein, die gehen einem ja irgendwann mal auf die Ketten. Ewig dieses, du sollst und du sollst nicht und nimm die Ellenbogen vom Tisch und drehst Radio leiser und hast du deinen Personalausweis auch nicht vergessen. Also dieses Genörgel, diese sogenannten Erziehungsmaßnahmen, die gehen einem eines Tages auf den Docht, bis eben einer mal auf den Tisch haut und sagt, jetzt reicht's mir aber, ich hau ab hier. Mir schrieb mal ein junger Mann, der das gemacht hatte und von zu Hause abgehauen war, hinterher einen Brief. Und in dem Brief stand der Satz drin, ich will meine Freiheit haben. Das heißt, ich will machen, was ich will. Das hat lange gedauert, bis der begriffen hat, dass das gar nicht geht. Dass das eine Illusion ist. Totale Freiheit, wo du machen kannst, was du willst, das gibt's überhaupt nicht. Selbst die Vögel, sagt Bob Dylan, selbst die Vögel sind an den Himmel gekettet. Der junge Mann aus unserer Geschichte, der lebte in dieser Illusion von der totalen Freiheit. Und deshalb beschließt er, alle Brücken hinter sich abzubrechen, von zu Hause fortzugehen. Er geht zu seinem Vater und sagt zu dem, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Schon das erste Wort, was dieser junge Mann sagt, das zeigt die ganze Gefräßigkeit der jungen Generation und die ganze Unreife dieses jungen Menschen. Gib mir! Auf diesem Standpunkt stehen ja viele junge Menschen. Manche stehen ein Leben lang da drauf. Die denken, alle anderen, die Eltern, der Staat, die Gesellschaft, die sind alle dazu da, mir was zu geben. Und reif wird der Mensch erst dann, wenn er begreift, es geht im Leben nicht darum, dass ich von allen was verlange und absahne, sondern die anderen verlangen von mir auch einen Beitrag, dass ich auch was mit beitrage. Also der steht noch am Anfang dieser jugendlichen Entwicklung. Gib mir, was mir zusteht. Nach ein paar Tagen machte der junge Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Ein Schritt hinaus und er ist frei. Jetzt kann er endlich machen, was er will. Jetzt kann er sich endlich alles leisten. Der sitzt jeden Abend in einer anderen Bar, hat er jetzt genug Bargeld. Er speist wie Graf Rotz in den vornehmsten Hotels. Der schläft wie Casanova mit den teuersten Frauen. Der lässt sich wie der Guido Horn ein paar Silberstiefel anfertigen mit 20 cm hohem Absatz. Der lebt auf großem Fuß, stürzt sich von einer Fete in die andere, hüpft von einem Bett zum anderen und eines Tages hat sich's ausgehüpft. Die Fete ist aus, das Glas ist leer, das Geld ist weg und also sind auch die Kumpels weg. Und von der großen Freiheit ist auch nichts mehr zu spüren. Jetzt hat er bloß noch die Wahl zwischen Betteln und Arbeiten. Und am Schluss muss er beides tun. Erst muss er betteln, dass überhaupt irgendeiner von den Herrschaften, mit denen er noch vor ein paar Tagen aus silbernen Schalen Sekt gesoffen hat, ihn einstellt, aber die kennen ihn schon gar nicht mehr. Und er stürzt in das Loch der Arbeitslosigkeit und es geht ihm so wie in dem alten Blues, den der Eric Clapton wieder ausgegraben hat, wo es heißt, wenn du down and out bist, da kennt dich keiner mehr. Wenn du erst mal rausgeflogen bist, dann vergessen sie dich alle. Und als er endlich einen Boss aufgegabelt hat, der ihm einen Job verschafft, da muss er die Schweine hüten. Der schöne Traum von der großen Freiheit, der endet am Schweinetrog. Und jetzt träumt er bloß noch davon, wenigstens von dem Schweinefraß was mit essen zu dürfen. Und selbst das wird ihm noch verboten. Seine Knechtschaft, seine Erniedrigung und seine Pleite ist vollkommen. Und da erinnert er sich plötzlich an seinen Vater. Es fällt ihm ein, dass er ja mal so etwas wie ein Zuhause gehabt hat. Eine Heimat. Und da gab es nicht solchen ekligen Saufraß. Und da wurde beim Essen nicht so gegrunzt. Da herrschte Ordnung, da war links die Gabel, rechts das Messer. Die Ordnung, über die er sich als junger Kerl so lustig gemacht hatte. Und ein weißes Tischtuch, da war es einfach schön. Da war Geborgenheit. Und wie der so auf seinem Misthaufen sitzt, da packt ihn mit aller Gewalt eine tiefe Sehnsucht nach dem Vaterhaus. Ich habe euch vorhin von dem jungen Mann erzählt aus unserer Gemeinde, der mal von zu Hause abgehauen war und der mir schrieb, dass er seine Freiheit haben wollte. Den habe ich ungefähr ein Jahr später wieder getroffen. Und da hat er zu mir gesagt, jetzt, nachdem ich von zu Hause weg war, jetzt weiß ich erst mal, was Heimat bedeutet. So ist das nämlich. Viele Dinge, die wir als selbstverständlich benutzen, deren Wert erkennen wir erst, wenn wir sie nicht mehr haben. Das können wir alle die Herrschaften bestätigen, die eine Zahnprothese haben. Manche haben ja Zähne wie die Sterne. Nachts kommen sie raus. Ne? Und manche... Und manche Leute, die müssen eben erst mal ins Plumpsklo fallen und ihr Waterloo erleben, um den Wert eines Wasserklos schätzen zu lernen. Und so war es bei dem jungen Mann in unserer Geschichte. Als der restlos aufgeschmissen ist, da erinnert er sich an seinen Vater. Jahrelang hat er dessen Geld, aber keinen Gedanken an den verschwendet. Und jetzt, wo es ihm dreckig geht, da fällt ihm der alte Herr wieder ein. Und dabei fällt mir ein, dass ich euch das Wichtigste ja noch gar nicht gesagt habe. Ich erzähle euch hier eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Und Jesus will mit dieser Geschichte sagen, der Vater, das ist Gott, und der junge Mann, das bist du. Du lebst auf Gottes Kosten, du kostest dein Leben aus, mit vollen Zügen, und solange es dir gut geht, da denkst du nicht an Gott. Aber wenn es dir schlecht geht, da fällt er dir plötzlich wieder ein. Und dann beschwerst du dich, wie der so unverschämt sein konnte, nicht aufzupassen, dass es in deinem Leben nicht alles glatt gelaufen ist. Ich kenne 16-Jährige, die ankommen und sich darüber beschweren, dass sie ein Kind kriegen und in so einer misslichen Lage sind. Nur wie finde ich denn sowas? Erst nicht nach Gott fragen, dann sein Gebot übertreten und dann, wenn alles schief gelaufen ist, noch bei Gott anfangen zu meckern. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr mit 16 Jahren zusammen ins Bett gehen sollt? Also Gott ganz bestimmt nicht. Aber was Gott sagt, das ist ja primitive Sklavenmoral. Was der Pfarrer predigt, ist ja Quatsch. Was die Eltern spinnen, ist ja spießig. Wir wollen unsere Freiheit haben, auch auf sexuellem Gebiet. Wir fordern die Pille als Schulspeisung. Na bitte, ihr habt ja jetzt eure Freiheit. Aber ihr habt damit auch die Verantwortung für das, was dabei rauskommt. Und wenn ihr Kind dabei rauskommt und ihr in Schwierigkeiten kommt, dann kommt nicht an und schiebt das, was ihr selber produziert habt, Gott in die Schuhe. Also das ist nicht nur unfair, sowas ist auch unverschämt. Und so unverschämt war der junge Mann aus unserer Geschichte nicht. Der kreidet die Schuld an seinem Unglück nicht seinem Vater an. Gegenteil, der schämt sich, als er an seinen Vater denkt. Der schämt sich über seine eigene Dummheit, der sagt, ich Idiot, wie konnte ich nur so blöde sein, mich vom Vater zu trennen. Denn nicht der Vater hatte ihn zu Hause rausgeschmissen, sondern war ja freiwillig gegangen. Nicht der Vater hatte ihm befohlen, das Erbe zu verjubeln, das hat er ja freiwillig getan. Nicht der Vater hatte ihn zum Schweinehirten degradiert, er selber hat sich diesen Posten gesucht. Er selber und niemand anders war schuld an seiner Pleite. Und der verfiel nicht auf die billige Ausrede, mit der heute jeder Verkehrssünder ankommt. Die Umstände waren schuld, die Verhältnisse, meine Erbmasse, die Gesellschaft. Wenn sie dich im Kaufhaus erwischen, weil du eine Uhr geklaut hast, da brauchst du bloß zu sagen, mein Psychiater hat festgestellt, ich habe einen Uhrenkomplex. Die Schwarzwälder Kuckucksuhr meines Urgroßvaters hat in meiner Jugendzeit immer mich im Mittagsschlaf gestört. Also wenn du sowas vor Gericht vorbringst, da wird jedes deutsche Gericht dieses schwere Kinderschicksal verstehen und wird dir eine garantiert geräuschlose Glashütter-Bäckeruhr schenken. Bloß mit solchen Argumenten und Ausreden kannst du vor Gott nicht erscheinen. Vor Gott zählen solche Sachen überhaupt nicht. Vor Gott kannst du mit solchen Ausreden nicht kommen. Zu Gott kommst du nur, wenn du deine Schuld bekennst, und zwar ohne jeden Rechtfertigungsversuch. Also nicht, der hat mich verführt und die hat mich überredet, sondern ich habe das und das getan. Was dich von Gott trennt, das sind nämlich nicht deine intellektuellen Bedenken, das ist deine Sünde, das ist das, was du Gott gegenüber falsch gemacht hast. Und ich frage dich, kennst du Dinge, weißt du Dinge aus deinem Leben, wo dir ganz genau klar ist, dass sie gegen Gottes Willen waren? Es gibt ja Dinge, die einem einfallen, die einem bewusst sind. Es gibt ja auch viele Dinge, die man ganz unbewusst tut. Und wo man auch gar nicht weiß, wie falsch sie sind und wie gefährlich sie sind. Es gibt heutzutage viele, zum Beispiel, die leisten sich also alles Mögliche an Vorstellungen über Aberglauben und ahnen gar nicht, wie gefährlich das ist für ein Gotteskind. Also ich staune immer, was sich heute manche Menschen an abergläubischen Vorstellungen leisten. Ich meine, das weiß ich auch, dass es gefährlich ist und Unglück bringt, wenn einem eine schwarze Katze über den Weg läuft. Aber das hängt ja immer davon ab, ob man eine Maus oder ein Mensch ist. Und das Traurige... Und das Traurige ist doch, dass viele intelligente, gebildete Menschen unserer Zeit sich so eine Mäusegesinnung zugelegt haben, dass sie sich vor schwarzen Katzen fürchten und vor dem Freitag und vor der 13. Bloß beim 13. Monatsgehalt, da sind sie nicht ganz so pingelig. Naja, Freunde, wir lachen jetzt darüber, es ist aber ein ganz ernstes Thema. Weil nämlich Menschen, die sich mit Aberglauben befassen, oder noch ein bisschen weitergehen ins Gebiet des Okkultismus rein, die begeben sich ja auf das Gebiet des Teufels. Und selbst wenn man das in Spaß tut, das ist ja heute üblich, in der Pause als Beschäftigung mal zu pendeln oder auf der Party Gläserrücken machen oder so, rein aus Spaß. Ich sage dir nur, der Teufel versteht überhaupt keinen Spaß. Das ist ein absolut humorloser Geselle. Und es ist gefährlich für einen Christen, wenn er sowas mitmacht. Also ich will es mal an einem Beispiel klar machen. Mal angenommen, ein Grenzsoldat steht an der Grenze. Und der geht über die Grenze rüber und geht ins Nachbargebiet und wird dort erwischt. Da kann der auch nicht sagen, ach, ich bin bloß aus Spaß hier rübergekommen. Wollt mal gucken, ob die Primeln bei euch schon rausgucken. Also so geht das nicht. Sondern wenn der auf dem Gebiet des Nachbarstaates erwischt wird, untersteht er der Gerichtsbarkeit dieses anderen Staates. Und wenn du als Gotteskind auf dem Gebiet des Teufels erwischt wirst, kommst du unter den Einfluss des Teufels. Du brauchst dich nicht zu wundern, dass du dann Depressionen kriegst und im Glaubensleben nicht weiterkommst. Und ich sage dir, wenn du mit solchen Dingen irgendwas zu tun hast, dann geh heute noch zu einem Seelsorger, sind ja genug hier auf dem Gelände, und lass dich im Namen von Jesus freisprechen. Jesus ist der Einzige, der dich aus solchen Bindungen rausholen kann. Dann komm einfach, gib es zu und lass es dir von Gott vergeben. So macht es der junge Mann in unserer Geschichte. Der begreift, meine Schuld besteht darin, dass ich eigenmächtig gehandelt habe, dass ich mich von Gott, vom Vater getrennt habe. Mein ganzes Unglück kommt daher, dass ich meine Freiheit in der Loslösung vom Vater gesucht habe. Ich habe mich benommen wie ein Mensch, der sich darüber ärgert, dass er von der Luft abhängig ist und sich im Namen der Freiheit die Nase zugehalten hat. Also wer sowas macht, muss doch verrückt sein. Wer sich von seinem Lebenselement trennt, handelt unvernünftig. Das Lebenselement von uns Menschen ist Gott. Wir Menschen sind zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Und wenn wir uns von Gott trennen, dann handeln wir gegen unsere eigene Natur. Wir handeln unvernünftig. Es ist deshalb das Vernünftigste, was es gibt, an Gott zu glauben und mit ihm zu leben. Der junge Mann tut deshalb das einzig Vernünftige, was er in seiner Situation noch tun kann. Der sagt, ich gehe wieder heim. Ich gehe zum Vater. Der hat zwar weder moralisch noch juristisch ein Recht, sich zu Hause blicken zu lassen. Aber Gott ist doch kein Jurist, der gegen uns Strafpunkte sammelt. Gott ist doch kein Moralist, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht. Sondern Gott ist unser Vater. Deshalb erzählt doch Jesus diese Geschichte, um dir klarzumachen, Gott ist dein Vater, der dich lieb hat, der dir nichts Böses will, der auf dich wartet mit offenen Armen. Der ist bereit, dir zu vergeben, der ist bereit, dir ein neues Leben zu geben, wenn du deins schon durch die Sünde kaputt gemacht hast. Das mag ja sein, dass du nicht so ein kaputter Typ bist, wie der, den Jesus in seiner Geschichte hier schildert. Mag ja sein, dass dein polizeiliches Führungszeugnis einwandfrei in Ordnung ist. Dass du nach außen eine total bürgerliche, gute Fassade hast. Aber mein lieber Freund, was steckt denn eigentlich hinter deiner gestylten Fassade? Niemand weiß von dir, welche sexuellen Schweinereien du schon mitgemacht hast. Und keine deiner Klassenkameradinnen ahnt, dass du schon ein Kind abgetrieben hast. Und niemand sieht dir an, wie unsicher und traurig und kaputt du dich fühlst. Aber du weißt es und Gott weiß es auch. Und ich frage dich, wie lange willst du so weiterleben? Hast du denn nicht mal Lust, dass du deiner Mutter und deinen Freunden wieder gerade ins Auge gucken kannst? Willst du denn nicht mal wieder froh sein? Mensch, dann komm doch, dann kehr doch um. Du musst doch das Leben und das Rollenspiel, was du bisher gespielt hast, nicht immer weiterspielen. Du brauchst doch nicht im Dreck liegen zu bleiben, wenn du nur schon mal reingeflogen bist. Freunde, jeder kann mal in eine dumme Sache reingeraten. Das geht schneller, als man denkt. Passt auf, ihr Geradlinigen, hat mal einer gesagt, vor allem in den Kurven. Es kann jeder fallen. Freunde, es kann jeder fallen, aber es muss nicht liegen geblieben werden. Was machst du, wenn du mit deinem Fahrzeug in eine Sackgasse reingefahren bist? Stellst du da den Motor ab, holst Taschentuch raus, sagst, oh, das ist das Ende, ich muss ja verdorren und vertrocknen. Oder sagst du dir, jetzt werde ich mal Gas geben, mal sehen, ob das Haus da hinten nicht doch im letzten Moment noch wegspringt. Du wirst keins von beiden tun, sondern du wirst den Rückwärtsgang einlegen oder, wenn Platz ist, eine Wendung von 180 Grad machen. Zurückfahren, das ist das, was die Bibel mit Umkehr, Bekehrung meint. In einer Sackgasse weitermachen bedeutet, dass es einen Crash gibt. Und aus einer Sackgasse gibt es nur einen einzigen Ausweg, und das ist der Rückweg. Der Rückweg zu Gott ist dir immer offen, egal wie weit du dich von ihm entfernt hast. Und selbst wenn du einen Mord wie eine Abtreibung auf dem Gewissen haben solltest, Gott ist bereit, dir jede Schuld, die du bereust, zu vergeben. Egal, wie alt oder wie jung du bist. Wir haben ja hier eine Jugendversammlung, aber wir haben ja auch eine Menge graue Häupter unter uns. Ich will jetzt mal ein Wort zu den Älteren sagen. Die Älteren brauchen ja nicht hier drinnen zu hocken und bloß so zu gucken, wie es der Pastor den Jugendlichen gibt, sondern es geht ja auch um euch. Und wenn es schon für junge Menschen schwierig ist, sich zu bekehren und zuzugeben, in die falsche Richtung gelaufen zu sein, das ist für einen älteren Menschen wahrscheinlich noch viel schwieriger. So nach 50, 60 oder noch mehr Jahren zu sagen, ich habe es bisher verkehrt gemacht. Aber es ist nie zu spät, auch nicht für graue Häupter. Vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da war ich auch auf irgendeinem frommen Gelände und da hieß es dann, da ist eine ältere Schwester, die wollte sie mal sprechen. Komme ich in das Zimmer rein, saß eine ältere Diakonisse drin, in ihrem gestärkten Häubchen, so eine liebe, weißhaarige, liebenswerte alte Dame. Die saß da am Fenster in ihrem Stuhl, das Gesangbuch lag auf dem Tisch. Die war in ihrem Leben schon tausendmal im Gottesdienst gewesen und hat es abendmal mitgefeiert. Aber etwas war in ihrem Leben, das war Gott gegenüber nicht okay. Und das hat sie gequält und das hat sie mir da gebeichtet und dann war es okay. Und dann konnte sie die letzten Tage, Wochen, Jahre ihres Lebens in Frieden mit Gott leben. Freunde, unter mancher Haube, unter manchem Talar, da stecken riesenhafte Probleme. Das schützt uns nicht davor, dass wir vor Gott Theater spielen. Aber es ist für keinen zu spät. Gott will alle, egal wie alt wir sind, jeder hat die Chance, mit dem, was im Leben falsch gelaufen ist, zu Gott zu kommen. Es ihm hinzulegen, es sich vergeben zu lassen. Das spielt keine Rolle, wie alt und wie jung du bist und was du gemacht hast. Als Chemnitz noch Karl Marx hatte, hieß, da haben wir im Gottesdienst immer ein Lied gesungen. Ich glaube, wir singen das morgen, nee, heute Nachmittag nochmal. Ja, zweimal am Tag Gottesdienst, das ist der Mensch ja nicht gewöhnt. Ja. Also, da heißt es nämlich, Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater. Vater hat dich lieb. Und da war ein junges Mädchen in dem Gottesdienst, die hat sich den Liedzettel mitgenommen, wo dieses Lied drauf stand. Und dann kam die Wende und da hat sie sich gedacht, sie haut ab nach dem Westen, um das schnelle Geld zu machen. Es wurde bloß nichts mit dem schnellen Geld. Da ging es so wie dem verlorenen Sohn. Die fand keine richtige Arbeitsstelle. Am Schluss ist er im Bordell gelandet. Auf dem Strich. Und dann hat sie, wenn sie nachts nach Hause kam in ihr Hotelzimmer und die ganze Scheiße hinter sich hatte, da hat sie aus ihrer Tasche diesen alten Liederzettel rausgenommen und aufgeklappt und gefaltet und hat das gelesen. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Und dann heißt es, du bist Gottes Perle, er verliert dich nicht. Du bist Gottes Wunschkind. Und das hat die gelesen und hat sich gesagt, wenn das stimmt, was hier steht, da muss es doch für mich eine Chance geben. Und dann hat die mal junge Leute gesehen mit so einem großen Kreuz und hat sich denen angeschlossen und ist wirklich rausgekommen aus diesem Elend. Freunde, egal wie weit ein Mensch sich von Gott entfernt hat, der Rückweg steht immer offen, auch dir. Sag nie, ich kann nicht zurück. Doch du kannst, wenn du willst. Gott will, dass du zurückkommst. Das hat er ausdrücklich gesagt und da hat er sich festgelegt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn du gerettet werden willst, wenn du Freiheit haben willst von deiner Schuld, dann sag es doch bitte Gott. Und dann leg dich fest. Dann komm nachher 12:30 in diese Stunde der Entscheidung, wo du es festmachen kannst. Der Glaube an Gott, der hat es in erster Linie mit deinem Willen zu tun und nicht mit deinem Gefühl. Das Gefühl, das gehört dazu, klar. Und an seinem solchen Tag hier, da hast du vielleicht das Gefühl, ja, das wäre schön, ohne Schuld zu leben, als ein Kind Gottes zu leben. Ja, das stimmt, das ist herrlich, als ein Kind Gottes zu leben. In diesem Falle ist dein Gefühl ja völlig richtig, aber es reicht nicht. Wenn du morgen wieder in deiner Klasse bist, vielleicht als der einzige Christ, jedenfalls in einer anderen Umgebung, da kriegst du ganz andere Gefühle. Und deswegen sage ich dir, bau deinen Glauben nicht auf Gefühle auf, sondern gib Gott deinen Willen hin, fälle einen bewussten Willensentschluss. Du sollst dich hier nicht von irgendeiner religiösen Welle mit überschwemmen lassen, sondern du sollst einen bewussten Entschluss fassen, etwa, dass du sagst, Schluss mit meiner bisherigen Lebensweise, ich fange jetzt ein neues Leben mit Jesus an. Ich will ab heute zu ihm gehören. Ich will. Das hat der junge Mann am Schweinetrog gesagt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist der entscheidende erste Schritt der Bekehrung. Ich will mich aufmachen. Und es macht ihm nichts aus, dass sein bisheriger Boss flucht, weil er einen Knecht verliert. Und dass die Schweine blöde grunzen, als er ihren Saustall verlässt. Der haut die Mistgabel in die Ecke, verlässt dieses alte Leben und wendet sich einem neuen Leben zu. Und wenn du dich bekehrst, da wird der bisherige Boss deines Lebens, der Teufel, genauso verrückt spielen. Und erst recht deine Kumpels, die werden nicht nur blöde grunzen und blöde Bemerkungen machen, sondern die werden versuchen, dich zurückzuhalten. Wenn du zu Jesus willst, kann dich überhaupt nichts und niemand zurückhalten. Als der junge Mann am Schweinetrog den Entschluss gefasst hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Da gibt's für den kein Halten mehr, für den gibt's nur noch eins, ich gehe wieder heim. Und ich stelle mir vor, wie das sich auf den Weg gemacht hat und immer gesagt hat, sich selber Mut zugesprochen hat, ich gehe heim. So wie manche hierher gekommen sind und sagen, morgen oder irgendwann gehe ich zum Pfarrer oder ich bekehre mich. Manche nehmen es sich direkt vor, sagen, ich tue es. Und als der zu Hause ankommt, da steht der Vater schon an der Türe, läuft ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme, gibt ihm einen Kuss. Und er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin es ja gar nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und da sagt der Vater zu den anderen, die dabei stehen, dieser junge Mann hier, das ist mein Sohn, der war verloren, jetzt ist er gefunden. Der war tot und jetzt lebt er wieder. Und dann heißt, komm, Junge, rein, jetzt werden wir eine Fete feiern und dann gibt's Pizza und Cola und Tanz auf der Tenne und alles, was zu einer anständigen Fete dazugehört. Und genau so wird es sein, wenn du heute umkehrst und Jesus dein Leben gibst. Dann wird im Himmel deinetwegen ein Fest gefeiert und die Engel werden tanzen, dass die Wolkenfetzen fliegen. Denn über einen einzigen Sünder, der umkehrt, da freut sich Gott mehr als über 1000 Fromme, die da sitzen und der Meinung sind, sie hätten Umkehr nicht nötig. Vor vielen Jahren, da bin ich zu einer Woche gewesen, in Leipzig, in einem Zelt. Und jeden Nachmittag, wenn wir so um 5 Uhr rum zum Soundcheck da reinkamen, da saß schon einer vorne auf der ersten Reihe. Das war so ein Penner. Also einer von den Armen, die aus der Wohlstandsgesellschaft rausgeflogen sind, die einfach nicht mithalten können. Der trug in so einer Plastiktüte seinen ganzen Besitz bei sich. Der verbreitete um sich eine gefährliche Wolke von Alkohol und Schweiß und Pisse. Also die machten alle um den großen Bogen. Der saß immer gleich als der Erste vorne. Und dann kam der Abend, weiß nicht, über was ich gepredigt habe, aber hinter mir an der Bühne war ein riesengroßes Bild gemalt. Und da war eben die Szene gemalt, über die ich heute gepredigt habe, wie der Sohn nach Hause kommt und der Vater den Sohn umarmt. Also ich sage euch, das war ein Kitsch. Ah, so richtig schön. Und jetzt kam der Moment, wo wir zur Entscheidung aufgerufen haben, da können dann welche nach vorne kommen, in Übergabegebet sprechen und dann spricht ein Mitarbeiter mit denen, die nach vorne gekommen sind. Und da sehe ich plötzlich mit meinen Augen die Szene, die auf dem Bild gemalt war, die sah ich plötzlich vor der Bühne live. Da hatte nämlich ein Mitarbeiter diesen Penner, der da nach vorne gekommen war, in die Arme genommen. Der hat gar nichts gesagt. Und dem Mann liefen die Tränen übers Gesicht. Und die beiden Männer standen da und umarmten sich. Und der hat vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben dadurch erfahren, was das heißt, angenommen zu sein. Von Gott angenommen zu sein. Also ich kann dir nicht garantieren, dass nachher die Schwestern oder Mitarbeiter dich in den Arm nehmen und abküssen. Aber eins kann ich dir garantieren. Gott, der Vater, der wartet auf dich mit offenen Armen. Amen.